Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z. Moin Leute.
Moin Jörni.
Heute, ich habe vor 2 bis 3 Wochen, ging es ja schwer durch die Medien, 5 Jahre Corona, ein trauriges Jubiläum. Und habe ich mir so bei mir gedacht, 5 Jahre ist die Scheiße schon her, irgendwie hast du es komplett verdrängt. Irgendwie habe ich ganz komische oder wenige Erinnerungen daran. Und da unser Podcast ja auch ein Podcast ist, der den Leuten, die es hören, so das Gefühl geben soll, ach ja klar, daran erinnere ich mich noch oder genau so habe ich es auch erlebt oder wie habe ich es überhaupt erlebt und die im besten Fall vielleicht noch was lernen, was sie noch nicht wussten, haben wir uns gedacht, machen wir einen kleinen persönlichen Rückblick über Corona.
Oh yeah, heute ist das großartige Thema Covid-19-Pandemie und was es mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Von Lockdowns über Homeoffice-Revolution bis hin zu Protestbewegungen.
Aber wir wollen jetzt nicht auf die medizinischen Sachen eingehen, sondern rein persönliche Sachen erzählen. Es wird also kein medizinischer Podcast und auch kein Politiker-Bashing oder sowas.
Ganz genau.
Wir wollen es aber trotzdem einordnen. Auch das ist mir echt entfallen. Und wenn ich jetzt die Zahlen nochmal lese, vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin. Nämlich am 31.12.2019 meldet China eine Lungenkrankheit, eine mysteriöse. Und am 27.01.20 gab es dann den ersten Infizierten in Deutschland. Und da gab es ja so eine Karnevalsveranstaltung in Heinsberg, von der das wohl ausging, und ein weiterer Hotspot war Ischgl.
So ein Mega-Spreading-Event, wo Leute sich gedacht haben, das wäre eine super Idee, obwohl sie infiziert sind, alle schön After-Ski-Party zu machen.
Genau, und da kam auch das Wort, dann wurde auch das Wort Spreading inflationär und kam auch in mein Bewusstsein. Und es kam noch was in mein Bewusstsein, nämlich am 11.03.20 hat die WHO Covid zu einer Pandemie erklärt. Und es ist mir peinlich, aber ich kannte vorher tatsächlich nur Epidemie und musste mir Pandemie wirklich erklären lassen.
Ja, es war witzig. Wir hatten im Odysseum tatsächlich seinerzeit einen Pandemiesimulator. Da konntest du also mal simulieren, wie das aussieht, wie schnell es geht, dass eine Pandemie sich eben über die ganze Welt ausbreitet. In dem Fall war das aber nicht Covid-19, sondern es war ein Virus, der weitergetragen wurde über ein Moskito. Und wenn du da gestochen wurdest und hattest diesen Virus, dann sahst du, und das war eins der Symptome dieser Krankheit, die ganze Welt nämlich um 180 Grad gedreht.
Okay.
Das war total verrückt. Und du konntest bei diesem Pandemiesimulator dann eben mit verschiedenen Stellschrauben Faktoren beeinflussen, wie schnell oder wie langsam eben sich die Krankheit auf der ganzen Welt ausbreitet. Und das war 2009.
Und da fällt mir ein, ich habe sowas nur in einem Computerspiel mal gesehen. Da ging es auch über so ein Spreading-Ding, das hat mir aber damals nichts gesagt. Und da wurde auch irgendwie so ein Virus simuliert, den man dann verbreiten musste. Aber das habe ich A nicht ernst genommen und B war es ja nur ein Spiel. Und jetzt war es auf einmal Realität.
Ja.
Auf jeden Fall kam am 29.04.2020 tatsächlich die Maskenpflicht. Mhm. Da mussten wir alle mit Maske rumlaufen. Und am 22.03.2020 der erste Lockdown, der unser Leben dann erstmal verändert hat. Und am 16.12. der zweite Lockdown und am 21.08.2021 die 3G-Regel. Und auch da habe ich gedacht, was war nochmal die 3G-Regel? Und das hieß einfach gesund, genesen und geimpft. So kamst du nur in Restaurants rein und musstest, wenn du einen Tisch bestellt hattest und dann da vorne hinkamst, haben die gefragt, bist du geimpft? Und dann musstest du dich tatsächlich noch testen lassen. Mhm. Das heißt, du musstest in eins von diesen Testzentren in der Nähe gehen, dich schnell testen lassen und erst dann kamst du ins Restaurant oder in den Club rein.
Oder ins Krankenhaus, wenn du jemanden besuchen wolltest.
Ja, das waren die ganz krassen Sachen.
Mhm. Ja, das war so als Rap irgendwie der Maßnahmenkatalog, der dann auch durchgeführt wurde. Ich kann mich aber auch erinnern, ganz am Anfang, bevor der große Schock so sich richtig durchgedrückt hat durch die Gesellschaft, gab es ja erst nochmal ein großes Kollektivgefühl. Erstmal standen die Leute auf Pause zu Hause. Und es gab immer noch diesen gemeinsamen, also dieses Credo, wir schaffen das gemeinsam. Mhm. Das war jetzt allerdings nicht so von Politikerinnen und Politikern ausgesprochen, sondern die kollektive Hoffnung der Gesellschaft, gerade der jungen Gesellschaft, die gesagt hat, wir helfen älteren Menschen, die jetzt nicht mal ohne weiteres zum Einkaufen aus dem Haus gehen können, mhm, und besorgen denen ihre Nahrungsmittel. Und das war noch lange, bevor die Leute sich um Klopapier gestritten haben im Supermarkt, ne? Oder was gab es auch noch nicht? Salatöl war dann irgendwann auch alle. Also es gab Balkonkonzerte, Nachbarschaftshilfen, Klatschen fürs Pflegepersonal. Auch in Ländern wie Italien und Spanien haben die Leute auf Balkonen getanzt oder in Italien wurde auf den Balkonen gesungen.
Aber das war krass, da kann ich mich, wo du es gerade erzählst, tatsächlich noch dran erinnern, dass auch durchs Fernsehen dann ging, dass Leute auf die Balkone gegangen sind und du das Fenster aufgemacht hast und dann kam so ein mysteriöses Klatschen von allen Seiten, wo ich auch gesagt hatte, what the fuck ist das jetzt? Aber das war einfach tatsächlich so eine Dankesbekundung an die Menschen, die helfen. Und ja, dann halte die ganze Straße vor diesem Klatschen. Das war schon so ein bisschen Gänsehaut.
Und da hat man noch das Gefühl gehabt, ey, wir kriegen das irgendwie tatsächlich hin. Die Leute haben einfach sich gedacht, wenn wir alle zusammen mitmachen und solidarisch sind, dann kriegen wir das ganz schnell wieder vorbei.
Ja, wir haben es ja dann auch irgendwann in den Griff bekommen. Zumindest ist es heute, zwar ist es heute wieder ein Thema, leider, aber irgendwie haben wir es dann doch damit gelernt zu leben. Aber es war auch der Start des Homeoffice-Booms, mhm, auf der ganzen Welt, würde ich mal sagen. Also alle haben, ja, alle durften ja nicht mehr rausgehen und alle haben sich an ihre Laptops gesetzt und konnten nur noch von zu Hause arbeiten, was ja auch irgendwo positiv ist und irgendwo auch negativ war.
Ja, ich kann mich erinnern, es war bei mir so, wir hatten noch Präsenzunterricht, also ich gebe ja Sprachunterricht, ne? Und an dem besagten Tag, als dann ganz offiziell der Lockdown ausgesprochen wurde und die öffentlichen städtischen Gebäude dann geschlossen wurden und ein paar Stunden vor haben wir dann die Nachricht bekommen, Leute, ihr könnt jetzt nicht mehr unterrichten.
Ja.
Und wir haben dann tatsächlich ein paar Kolleginnen und ich ganz spontan gesagt, ja gut, dann bimmeln wir uns zusammen mit unseren Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern und machen den Unterricht auf Skype. Also eine Guerilla-Aktion, so die ersten paar Tage, also Homeoffice gemacht, bis wir dann die Möglichkeit bekommen haben, offiziell online zu unterrichten mit den ganzen Online-Tools.
Ja. Und
da waren aber auch nicht alle am Start, beziehungsweise es konnten nicht alle am Online-Unterricht teilnehmen, weil sie entweder die technischen Voraussetzungen nicht hatten oder halt eben auch nicht gelernt hatten, wie man online unterrichtet und saßen eine ganze Weile erstmal auf dem Trockenen und hatten auch keine Einkünfte.
Ja, Einkünfte, da kommen wir später nochmal drauf. Und dir fehlt natürlich dann beim Online-Unterricht auch natürlich das Persönliche, das Anfassen, das Miteinander sprechen, die Wärme des Menschen neben dir, den persönlichen Austausch. Das geht ja alles nicht über den Bildschirm. Und ich erinnere mich gut, ich habe vor einer Woche oder zwei mit einer 23-Jährigen geredet, die mir erzählt hat, wie sie das Abitur erlebt hat. Und zwar hat man, das ist ja schon ein riesiger Einschnitt im Leben, die Vergabe der Abiturzeugnisse. Und sie hat mir erzählt, es gab dann halt die Vergabe, du durftest nur mit einer Begleitperson kommen und dann auch nur in Gruppen und dann auch nur ganz kurz und dann kam die nächste Gruppe. Und natürlich fand die Abi-Feier auch nicht statt. Und als sie dann ins Studium eintrat, war das erste oder die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre, waren halt tatsächlich nur Online-Unterricht. Das heißt, alles, was wir zwei erlebt haben, dieses Zusammenkommen der neuen Studenten, die Führung durch die Uni, Studentenpartys, das persönliche Kennenlernen, der Austausch, was studierst du, was du, welche Bücher kaufst du, es war alles nicht möglich und die sind da echt versumpft in ihren eigenen vier Wänden. Und ich meine, stell dir eine Studentenbude vor, 18 Quadratmeter, da sitzt du nur vor deinem Laptop, draußen ist alles tot.
Ja.
Und du fängst einen neuen Abschnitt in deinem Leben an und kannst ihn nicht so erleben, wie wir ihn erlebt haben.
Naja, und ich stelle mal vor, das wäre zu einem Zeitpunkt gewesen, wo noch gar nichts digitalisiert wurde. Also die ganzen Studierenden an der Uni, die hatten dann ein bisschen das Glück, dass möglicherweise die Materialien, die sie sich leihen wollten in der Universitätsbibliothek, dass sie das vielleicht online sich anschauen konnten, die Texte, oder sich irgendwie ausleihen mussten. Aber die konnten halt eben ewig und drei Tage lang die Universitätsbibliothek nicht besuchen.
Und die anderen Studierenden, also
Genau, und die anderen Studierenden. Und oh, was mir gerade eingefallen ist, was ich auch wahnsinnig fand, ein Freund von mir, Buchhändler, der ist dann wirklich immer mit seinem Fahrrad, ist der von Haus zu Haus gefahren, hat die Bücherbestellungen online von den Kundinnen und Kunden entgegengenommen und hat die Bücher dann mit dem Fahrrad ausgeliefert.
Ja, krass.
Ja, Wahnsinn, echt.
Aber ich muss auch zugeben, heute, vielleicht ist es auch ein bisschen peinlich, aber ich muss es zugeben, ich habe die Pandemie am Anfang tatsächlich nicht so ernst genommen und ich habe sie auch echt nicht so erlebt, wie viele Leute sie erlebt haben, weil wir haben eigentlich durchproduziert, fernsehmäßig. Das heißt, meine erste Begegnung, klar habe ich alles in der Presse mitbekommen und im Fernsehen, aber ich wurde ja trotzdem gebucht für irgendwelche Shows und dann kam ich eines Morgens ins Studio und man begrüßte sich per Fuß.
Ja.
Und ich sagte so, what the fuck macht ihr denn da? Ja, man darf sich nicht mehr die Hände geben. Ah nee, und vorher, ich glaube ein halbes Jahr vorher oder so, war ich mit meiner Ex irgendwo in einem Hotel und da stand an der Rezeption stand bei uns bitte das Händeschütteln vermeiden.
Aha.
Und das fand ich zu der Zeit total unhöflich.
Aha.
Also ich stand in der Rezeption und sagte zu meiner Freundin damals, sagte ich, sag mal, wie unhöflich sind die denn, dass man sich hier nicht die Hand geben kann? Was ist denn das für ein Kaff? Und das habe ich wirklich nicht gerafft.
Ah, okay.
Und im Studio ging es dann halt tatsächlich weiter, zuerst mit dem Fuß und später mit dem Ellbogen. Auch das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wir haben uns eigentlich drüber lustig gemacht.
Ja, verrückt, dass du sagst, ne? Aber die körperlichen Kontakte oder halt eben das Begrüßen oder das Fistbumping, das dann eben auch in wurde oder sich bis heute immer noch so durchgetragen hat, war ja dann schon so sehr ikonisch. Aber auch später, ehrlich gesagt, ich bin jetzt seitdem jemand, der nicht mehr so die Hand schüttelt wie früher. Ich bin jetzt jemand, der eigentlich eher wirklich Fistbumping praktiziert zum Hallo sagen oder Tschüss.
Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich habe so immer den Eindruck, wenn man heute, also klar, war jetzt im Winter wieder gegen die Grippewelle um, dann war das wieder en vogue, irgendwie sich die Faust zu geben irgendwie. Aber ich finde es manchmal bei Leuten, die man, oder Kollegen oder Freunden, die man lange kennt, finde ich es irgendwie jetzt unhöflich, wenn man sich nicht umarmt oder so, sondern sagt, naja, komm hier, lass mal Fistbumping machen, wie man es so nennt. Dann denkt der andere, habe ich den Eindruck, dass man selber denkt, der andere ist krank. Also irgendwie ganz komisch.
Oder wenn du jetzt Leute in der Bahn triffst mit einer Maske auf dem Kopf, ne? So die einen werden so ein bisschen belächelt und die anderen verstehen den Grund, warum jemand eine Maske trägt in der Bahn. Aber weil du gerade noch gesagt hast, persönliche Erfahrungen im Job, wie gesagt, ich gehörte zu einem von 10 Testpilotinnen und Testpiloten, die als erste an den Start gegangen sind für den Online-Unterricht, bis die anderen sukzessive nachgezogen sind. Also ich war da schon gesegnet, dass ich die Möglichkeit hatte, nach wie vor Geld zu generieren. Auch die Studios, die Tonstudios, Synchrostudios, haben das relativ schnell möglich gemacht, dass man im Studio arbeiten konnte, allerdings nicht zu mehreren. Du musstest also mit der Maske rein. Du wurdest mit der Maske auch mikrofoniert und erst dann, wenn der Tonmeister wieder aus der Kabine draußen war, dann konntest du die Maske abnehmen. Musstest dann tatsächlich deinen Gagenzettel auch noch mit Wegwerfkugelschreibern unterschreiben.
Ja, genau.
Ne, da kommt dann die Schütten für die angefassten Kugelschreiber und die nicht angefassten.
Ja, das war bei uns im Studio auch so, dass alle Mikrofone, jeder bekam sein eigenes, also der Regisseur bekam eins mit seinem Namen, ich bekam eins als Regieassi oder Aufnahmeleiter mit meinem Namen und die wurden dann vorher desinfiziert, auch alle Kameras wurden desinfiziert und ich kann mich erinnern, ich habe eine Show gehabt und da war Pause, aber die Bildtechnik sagte, kannst du mir mal kurz das und das Kostüm zeigen und dann habe ich das gemacht, was ich immer mache, weil ich muss ja als Regieassi und Aufnahmeleiter aus allen Gewerken immer ein gesundes Halbwissen haben und habe mich an eine Kamera gestellt und habe das Kostüm, also den Anzug halt groß gezeigt und damit die Bildtechnik ihn checken kann. Und dann kam der Kameramann dazu, weil er kurz irgendwas im Studio zu erledigen hatte, und hat mich total angeflaumt, da ich seine Kamera angefasst habe. Und das Publikum war schon drin, das war sehr peinlich.
Oh.
Und ich sagte, was ist denn mit dir los? Und er meinte, ja, du kannst doch nicht meine Kamera anfassen, die ist desinfiziert. Also es war schon echt krass, auch im Studio. Und wir wurden natürlich auch immer das wurde dann ja vorgeschrieben, getestet. Mhm. Also die komplette 150-Mann-Team wurde jeden Morgen getestet. Mhm. Und dann, ja, wenn wir negativ waren, durften wir arbeiten. Und wenn wir nur im geringsten positiv waren, wurden wir nach Hause geschickt. Und dann mussten die erstmal sehen, dass sie dann Ersatz bekamen an dem Tag, weil die Testungen waren ja, ich sag mal, eine Stunde vor Probenbeginn.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch so Witze gemacht, dass, wenn man keinen Bock auf die Arbeit hatte, dass wir so Witze machten, wo hoffentlich bin ich positiv, dann kann ich auf dem Balkon und die Sonne genießen. Und, das darf man auch nicht vergessen, es war noch nie so einfach, blau zu machen, weil du hast natürlich dann gesagt, also ich Gott sei Dank nicht, weil ich ja da Spaß an der Arbeit hatte und froh war zu arbeiten, aber es haben mir ja auch Leute erzählt, wenn sie keinen Bock hatten, zur Arbeit zu gehen, dass sie einfach dann angerufen haben und gesagt, ich habe so ein kleines Hüsterchen, und dann alle völlig panisch gesagt haben, bleib bloß zu Hause, geh zum Arzt. Und dann sagte man am Ende des Tages, ja, ich war beim Arzt, ja, ich war negativ, super, ich kann morgen wieder kommen.
Ja, aber auch im Fiction-Bereich, es mussten Einstellungen umgeschrieben werden, wenn zum Beispiel jetzt seinerzeit in der alten Version, in der alten Drehversion drin stand, da gibt's eine Kussszene oder eine Umarmungsszene, dann musste man es so realisieren, dass es halt eben nicht stattfand vor der Kamera, aber so gedreht werden konnte, dass es so aussah, als ob die sich tatsächlich küssen oder umarmen würden. Und dann gab's dann immer einen Beauftragten, Covid-Beauftragten, der gesagt hat, nein, ich habe jetzt aber hier das Heft in der Hand, wenn ihr das macht, dann brechen wir hier ab. Und das war, glaube ich, nicht immer so einfach.
Das waren jetzt keine Ärzte oder, keine Ahnung, keine Pfleger, sondern es waren, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ganz normale Menschen, die in einem Crashkurs einfach als Corona-Beauftragte ausgebildet wurden. Das heißt, die wurden von Fachpersonal, also von Ärzten, eingewiesen in alle Regeln und alle Verbote und Gebote, mhm, und saßen dann halt im Studio als Corona-Beauftragte und waren da die Götter. Also wir haben geprobt oder eine Show gemacht und dann mussten wir immer nachfragen, dürfen wir das? Mhm. Und die haben dann bestimmt, das dürft ihr so nah rankommen, ihr dürft die Requisite benutzen, ihr dürft die nicht benutzen, das müsst ihr desinfizieren, da dürft ihr rausgehen, da nicht. Und da mussten wir uns dran halten. Und das war auch gut, dass die da waren. Und aber die konnten, wenn sie wollten, auch eine Produktion stilllegen. Weil, ja, sie sagten, nee, das Spiel könnt ihr jetzt nicht spielen, weil da seid ihr zu nah. Und dann hat es halt nicht mehr funktioniert, das Spiel.
Mhm.
Und aber das war schon ein sehr verantwortungsvoller Job,
ja,
der dann erfunden wurde in der Corona-Zeit. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute, die diesen Job inne hatten, aber auch nicht wirklich richtig Bock drauf hatten. Ich glaube, da warst du ganz schnell irgendwie der Arsch der Produktion.
Du warst der Arsch der Produktion, aber Bock hatten sie schon. Und es war tatsächlich auch es war ja auch vorgeschrieben von der Politik, dass diese Menschen da waren. Und ich fand es auch gut, dass sie da waren, weil vielleicht gab es ja auch Leute, die das alle nicht so ernst genommen haben, die Pandemie. Und die haben dann gesagt, Leute, es ist eine Gefahr. Also ja, sorry, und wir machen hier nur Unterhaltung und dafür gefährden wir jetzt die Gesundheit der Menschen. Und darauf achten wir einfach.
Ja.
Und die haben darauf geachtet.
Also
es war gut. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt nicht so ganz so wahrgenommen wie andere Menschen, weil, wie gesagt, ich war eigentlich durchgebucht während der kompletten Pandemie. Das heißt, ich bin, wenn draußen alle Restaurants zu hatten, alle Geschäfte zu hatten, bin ich trotzdem zur Arbeit gefahren. Ich bekam Catering, das heißt, ich bekam zu essen. Ich hatte Menschen um mich rum immer. Wenn ich nach Hause kam, war es eh schon spät. Das heißt, ich hatte gar kein Bedürfnis mehr, in irgendein Restaurant zu gehen oder irgendeine Kneipe. Und ich bin nach Hause und am nächsten Tag bin ich halt wieder zur Arbeit und hatte das Gleiche. Also ich hatte einen normalen Arbeitstag und trotzdem haben die Bühnenbauer bei uns natürlich viel zu tun gehabt, weil ich glaube, der Plexiglas-Anteil in Deutschland ging um 460% hoch, weil die haben nur noch Plexiglasscheiben produziert, die man da überall an die Panelpulte irgendwie kleben musste, wenn Promis zu Gast waren und nebeneinander spielten. Ne? Und das ist das Witzige, wenn du jetzt Fernsehen guckst und Wiederholungen kommen und das ist eine Plexiglasscheibe auf dem Pult, dann sagst du, das ist eine Wiederholung von 2020 oder 2021.
Stimmt, das ist total verrückt. Plexiglas auch im Supermarkt. Das hat so ewig gedauert auch, dass bei den Supermärkten im Kassenbereich die Plexiglaswände wieder abgebaut wurden. Man hat sich so dran gewöhnt, dass man die Leute gar nicht mehr so richtig sieht. Oder es gibt dann immer so einen kleinen Durchlass in der Plexiglaswand, wo man dann, hallo, guten Tag, sagen konnte. Aber die Leute auch im Supermarkt haben ja auch super abgefeiert, ne? Die uns mit Lebensmitteln nach wie vor beliefert haben oder möglich gemacht haben, dass wir uns Essen, Trinken holen können, die sich selber jeden Tag immer ausgesetzt haben, der Möglichkeit, dass sie sich anstecken. Bei mir war es so, dadurch, dass ich online dann unterrichtet hatte, war mein Zuhause dann auch mein Büro, mein Arbeitsort. Und das fand ich am Anfang zwar noch schick, also dieses klassische, haha, ist ja praktisch, du musst nicht mehr aus dem Haus gehen, du kannst dann vorm Unterricht so eine halbe Stunde vor dich aus dem Bett schälen, schnell noch Kaffee machen und dann bist du schon am Start und die Leute wissen dann nicht, was du als Hose trägst oder so oder ob du überhaupt eine Hose trägst. Du sitzt am Schreibtisch und man sieht dich quasi nur als Mann ohne Unterleib in der Kamera. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich diese Nicht-Distanz zwischen Arbeitsort und Wohnort, das tat mir dann gar nicht mehr so gut, weil ich habe das Haus auch nicht mehr verlassen. Wir hatten später im Freundeskreis dann auch Spieleabende gemacht, online mit Videokonferenzen und so schönen Sachen wie Tabletop-Simulator, wo du eben Brettspiele simulieren konntest, Virtual Reality, mit den Freundinnen und Freunden, so Fünfer-, Sechser-Gruppen, die sich wirklich regelmäßig getroffen haben zum Spielen. Auch mal spontan am Nachmittag, erste Zeit, alles klar, wir machen Videokonferenz und spielen XY. Oder mit meinem Neffen einmal die Woche auch zum Spielen getroffen, online und Quality Time über das Spiel. Das fand ich schon sehr, sehr schön und irgendwann aber auch belastend, weil du denkst, wenn du jetzt nicht mal rauskommst und Leute mal draußen vor der Tür triffst an der frischen Luft, weil man durfte sich ja, glaube ich, dann mal zwischendurch maximal zu zweit oder zu dritt auf der Straße mit Sicherheitsabstand sehen. Oder man hat einen Hund gehabt.
Genau, die Hundebesitzer waren ganz weit vorne. Die durften tatsächlich spazieren gehen und andere durften nicht spazieren gehen. Auch das ist ja alles an mir vorübergegangen, weil ich ja zur Arbeit fahren durfte und da Menschen gesehen habe. Deshalb war das für mich völlig absurd, wenn ich sowas in den Nachrichten gesehen habe.
Es gab Leute, die sich extra dafür sogar einen Hund besorgt haben.
Schlimm genug. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass von 2019 an bis 2020, 2021, der Anteil an Social Media bei den 10 bis 17-Jährigen, glaube ich, um 24% gestiegen ist, was bis heute nachhält.
Ja.
Irgendwie. Also das ist schon krass, dass man sich nur noch aufs Handy konzentriert hat.
Total. Und auch da gab es aber auch eine schöne Note. Und zwar, dass natürlich auch die ganzen legendären Musikerinnen und Musiker, die zum Teil seit Jahrzehnten jedes Jahr auf Tour gegangen sind, die hatten jetzt plötzlich auch keine Einnahmequelle mehr und denen fiel natürlich auch die Decke auf den Kopf. Also was haben einige von denen gemacht? Sie haben angefangen, nach dem ersten Tag im Lockdown einen Video-Channel zu machen. So zum Beispiel der großartige Leland Sklar, der unter anderem mit James Taylor, Toto, Phil Collins jahrzehntelang unterwegs war, der dann vom ersten Lockdown-Tag an bis heute jeden Tag mit seinen fast 80 Jahren von seinem Dachbodenspeicher einen Videokanal macht und aus seinem Leben erzählt, wie er den Lockdown erlebt hat. Und so viele Musikerinnen und Musiker, die man normalerweise vielleicht nur in Musiksendungen zu sehen bekam, in Interviews, hatten jetzt die Möglichkeit, mit Musikjournalistinnen und Journalisten online eine Konferenz zu führen und waren dadurch sehr accessible. Fand ich total klasse.
Mm.
Oder auch so zum Beispiel so Sachen wie Bands, die dann Online-Konzerte gegeben haben. Nochmal hier diese Nachbarschaftskonzerte oder Balkon-Events oder so zum Thema Online. Also die Online-Zeit natürlich auch hat sich verdoppelt, verdreifacht, aber sie wurde auch mit neuen interessanten Formaten gefüllt.
Ja, ja, man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch eine sehr kreative Zeit gezwungenermaßen war, wo auch Leute Sachen erfunden haben, auch Video-Channels oder sowas und da halt dann aus der Not halt witzige und auch halt sehr sinnlose Sachen halt gepostet haben oder halt Videos gepostet haben. Aber kreativ war es zuweilen schon.
Ja.
Das stimmt schon. Kommen wir nochmal zurück zum Studio bei mir, wie ich es erlebt habe. Wir haben dann absurderweise tatsächlich auch so in den Proben Abstandsstöcke gebastelt von der Requisite. Das heißt, es gab ja Vorgaben, 1,5 Meter, darf man sich nicht näher kommen. Mhm. Und dann wurden halt tatsächlich so Art Besenstangen gebastelt. Und die mussten wir in der Probe immer zwischen uns halten und dann sagen, hier machen wir das Kreuz, hier darf der stehen und hier darf der Nächste es stehen. Was natürlich in einer Live-Show oder dann in der richtigen Show mit den Promis, die dann im Spielfieber waren, nicht wirklich immer geklappt hat, wo dann aus der Regie immer kam, die dürfen sich nicht so eng stellen und die müssen irgendwie weiter auseinander, wo man dann sagte, ja, soll ich die jetzt an die Leine nehmen? Was soll man machen? Wir können ja keine Käfige bauen. Ja. Aber diese Abstandsstangen waren schon sehr absurd. Und natürlich, wie gesagt, Maskenpflicht. Man konnte sich nicht wirklich verstehen. Und in den Proben hatten auch alle Maske an. Und dann durften die Promis natürlich logischerweise in der Sendung die Masken abnehmen und sich auch teilweise dann, weil sie nachgewiesen haben, sie sind getestet und geimpft, auch in der Sendung dann berühren. Also auch mal umarmen oder so. Mhm. Wo es dann aber auch viel Shitstorm teilweise gab von Zuschauern, die sagten, wieso dürfen die das und wir nicht? Mhm. Also das gab schon viele, viele Diskussionen.
Ja, richtig. Warum dürfen die das und wir nicht? Und da hast du nämlich schon die ersten Ausläufer der Spaltung oder des Spaltungsmechanismus gehabt. Ne? Unzufriedenheit hat sich dann breit gemacht. Andere Menschen dürfen das und ich darf das aber nicht. Und das wurde natürlich auch genutzt als Hebel der Bewegung, die versucht hat, sich diese Spaltung zunutze zu machen. Und das war noch sogar dann in dem Zeitraum, als die ersten Impfungen dann an den Start gegangen sind. Ja. Den Masken, man durfte bei uns dann später, als man teilweise wieder präsent unterrichten durfte, allerdings auch nur mit Maske. Das heißt, wir durften auch nicht mehr diese Hufeisenform von Tischen im Unterrichtsraum haben, sondern wir mussten dann klassisch Frontalunterricht die Tische so anrichten und da durfte man auch keine Gruppenarbeit machen. Die mussten alle an ihrem Platz bleiben und alle mit Maske unterrichten. Das war so völlig crazy. Es gab dann so eine Idee, dass Kolleginnen und Kollegen dann vor sich am Pult auch tatsächlich so eine Plexiglasscheibe installiert hatten, wohinter sie dann ihre Maske abnehmen konnten, damit man zumindest das Gesicht vom Dozierenden sehen konnte. Was ja, wenn es um Spracherwerb geht, ja schon eine ganz besondere Sache ist, dass du das Gesicht der Leute sehen kannst, wenn sie was sprechen oder die Emotionen auch richtig einordnen kannst, wenn du nicht nur die Augen siehst.
Aber das mit den Masken, bevor ich nochmal zu den Tischen komme, war ja auch witzig, weil du konntest natürlich auch bei Leuten, die du nicht leiden konntest, einfach deine Grimasse ziehen und einfach die Zunge rausstrecken, das hat der andere nicht gesehen. Ja. Und was ich wirklich, und das fällt mir auch gerade ein, total krass fand, Leute mit Maske, konzentriert man sich ja mehr auf die Augen, logischerweise, und die wurden teilweise attraktiver. Und haben sie die Maske abgezogen, habe ich gedacht, oh man, no, zieh sie wieder auf, was ist los mit dir? Ja, das war schon krass.
Das stimmt, man hat mehr auf die Augen geguckt, man hat sich mehr in die Augen geschaut. Ja. Ich hatte in dem Zeitraum einen Unfall, bin beim Schlittenfahren vom Schlitten runtergefallen und brauchte dann Physiotherapie für meine zwei Finger der rechten Hand, die ich mir gebrochen hatte. No kidding. Und meine Physiotherapeutin in der Praxis, die hatte auch die Maske auf. Und wir haben da ein paar Wochen miteinander zu tun gehabt und ich habe nur die Augen von ihr gesehen und die Augen waren ganz fantastisch und ich habe mich gefragt, so nach Abschluss der ganzen Maßnahme, ob ich sie mal fragen könnte, ob sie die Maske nur ein einziges Mal abnehmen könnte. Ich würde sie so gern mal ohne Maske sehen. Habe ich dann natürlich nicht gemacht.
Aber nochmal, um auf die Tische, kannst du dich noch daran erinnern, tatsächlich mit diesen Tischen, wir hatten es beim Catering ja auch in den Studios, dass es dann auch schwierig wurde, wenn du ein Team von 150 Mann hast und der Catering-Raum war für 150 Mann ausgelegt, aber auf einmal brauchtest du Platz für 300 Mann, weil ja auf den Tischen diese Kreuze aufgemalt waren, wo man sich nicht nebeneinander, sondern nur schräg gegenüber setzen durfte und wo dann Leute tatsächlich draußen auf dem Bürgersteig oder vor dem Studio essen mussten, weil einfach kein Platz war. Und auch in Restaurants, in kleinen Restaurants, die dann später wieder aufmachten, die vielleicht 15 Plätze hatten oder so, die nur 7 Plätze verkaufen durften und dann einfach aus nicht mehr rentabel war, dafür eine Bedienung, einen Koch und einen Kassierer einzustellen, für 7 Menschen.
Das, was du gerade gesagt hast mit dem Außengastrobereich, hat jetzt die Konsequenz gehabt, dass ganz viele Gastronomiebetriebe ihren Außenbereich natürlich permanent jetzt auch draußen vergrößert haben.
Ja.
Und nicht mehr so viel Platz zum Spazierengehen auf dem Bürgersteig
hast. Und zum Parken in den Straßen, was für mich als Autofahrer natürlich auch dann für mich als Fußgänger super ist, weil ich kann draußen sitzen, was ich immer mega cool finde. Aber für mich als Autofahrer natürlich Horror ist, wenn auf einmal 5 Parkplätze permanent wegfallen in der Situation in Köln, die wir eh schon haben, dass Autofahrer gedisst werden und einfach nicht mehr parken können und manche aber tatsächlich aufs Auto angewiesen sind. Aber das ist ein anderes Thema. in den Studios hatten wir natürlich auch das Problem, es wurde dann auch gesagt, wir können natürlich auch keine Zuschauer mehr zulassen. Und das war dann in gewissen Shows echt schwierig, wenn du natürlich Comedians zu Gast hattest, die in den leeren Raum spielen, deine einzigen Zuschauer waren wir, das Team, und einfach keine Lacher kamen, sondern die nur in der Post reingeschnitten wurden vom Band oder vielleicht auch in anderen Situationen über die Beschallung eingespielt wurden. Mhm. Auch die Pub-Zuschauer, die wir später hatten, haben da nicht viel Gutes. Also dann bist du ins Studio gekommen und hast auf einmal ganz viele Menschen im Publikum gesehen und hast gedacht, das sind ja nur Pappkameraden.
Ja.
Und die wurden dann auch noch vom Regisseur oder der Regisseurin manchmal umgesetzt. Nee, den mit der Mütze setzt man weiter nach links und den das Kind nach vorne. Und das war schon sehr witzig. Was ich aber interessant fand, wenn man Fußballspiele geguckt hat, ohne Publikum, und das fand ich echt eine krasse Erfahrung, dass man auf einmal die Traineranweisungen von der Bank hören konnte.
Genau. Und die Spielerzurufe.
Und die Spieler, was die sich zugerufen haben, das fand ich eine Zeit lang echt interessant, weil das ja sonst immer im Grölen der Fans untergeht.
Ja.
Aber was dann die Trainer so von sich gegeben haben, das fand ich schon auf der einen Seite spooky, auf der anderen Seite echt, echt interessant, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, Christian Ehling oder der Welke, wenn die dann das erste Mal ohne Publikum, und wir wussten, das Publikum war nicht da und die Lacher waren eingespielt, aber die Vorstellung, dass sie trotzdem ihre Sendung durchziehen, dass sie das trotzdem machen und uns trotzdem schaffen, irgendwie zu belustigen in dieser harten Zeit, haben wir sehr abgefeiert. Auch Seth Meyers, Stephen Colbert haben dann von ihren Dachböden aus ihre Sendung weitergemacht in den USA, fand ich auch mega. Und was man gesagt hat, Talkshows wie zum Beispiel bei Markus Lanz, dass Leute das eigentlich ganz geil fanden, wenn da kein Publikum dabei war, weil viele, zum Beispiel auch Politikerinnen, Politiker, die sich dann gedacht haben, ja, ich habe jetzt vielleicht ein paar Wählerinnen, Wähler im Publikum und ich rede jetzt mal für die Leute im Publikum und hol mir da meinen billigen Applaus ab.
Ja.
Das war jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, die mussten jetzt mal andere Inhalte auch bringen und nicht jetzt quasi nur für die Zuschauer, um sich Applaus abzuholen, was erzählen, sondern die mussten ein bisschen genauer nachdenken. Das, was sie gesagt haben, brauchte mehr Inhalt und mehr Sinnhaftigkeit auch.
Ja, es wurde tatsächlich intimer im Studio, auch bei uns bei großen Shows wurde es intimer, aber es war auch manchmal eine beklemmende Stille. Es war auch logistisch teilweise einfacher ohne Zuschauer, weil natürlich man nicht mehr auf den Einlass warten musste, man musste keine Leute umsetzen, man musste keine Pausen machen, weil Zuschauer auf Toilette mussten oder eine Wasserpause bei langen Shows. Also das war alles logistisch besser. Der absolute Nachteil war natürlich für die ganzen Ticketing-Firmen, die echt Probleme hatten, weil natürlich viel für die ihr Hauptgeschäftszweig weg, nämlich Zuschauer besorgen. Und da leiden sie doch heute drunter. Ich habe da ja viele Kollegen, die ich sehr gut kenne, denen das nicht gut getan hat. Und ich muss auch persönlich sagen, ich fand es logistisch okay, ohne Zuschauer, aber ich finde es mit Zuschauern immer lebendiger. Es ist egal, wie lange man auf den Einlass warten muss, bis die alle mal sitzen oder auch mal eine Wasserpause machen muss. Ich finde es sympathischer, besser, es ist kommunikativer und es macht einfach mehr Spaß im Studio mit Zuschauern.
Mit Zuschauern, ne? Oh, ja. Weil du es gerade gesagt hast, natürlich auch die ganze Musikszene, Konzerte gab es alles nicht und die ganzen Menschen, die halt auch für die ganze Industrie gearbeitet haben, denen ist alles weggebrochen, die hatten nichts. Ich kann mich erinnern, in der Zeit habe ich mir mal auf YouTube ein Bruce Springsteen-Konzert angeschaut, noch zu einer Zeit, als es Konzerte gab und da gab es eine Aufnahme von Hungry Heart, wo er sich dann wirklich minutenlang vom Publikum, wie immer bei seinen Konzerten, auf Händen tragen ließ durch die Menge und ich mir dachte, Mann, ich bin mal so gespannt, wie das sein wird, wenn das wieder möglich ist. Und hoffentlich ist es irgendwann wieder möglich und man hat auf diesen Tag hingefiebert und man konnte sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man in einem Konzert mit Hunderten oder Tausenden von anderen Leuten ist und zusammen schwitzt und schreit und tanzt.
Ja, ja gut, nur da als kurzer Einschub, es gab ja tatsächlich die Angst bei vielen, auch bei mir, ist überhaupt ein normales Leben irgendwann wieder möglich?
Und das war noch eine Zeit, da gab es eben noch nicht Moderna, BioNTech, Johnson & Johnson, die waren in der Entwicklung, aber noch nicht bereitgestellt. Und da gab es auf einmal Hoffnung auf den kleinen Peaks in die Freiheit, die Hoffnung, dass sich dann ganz schnell alles wieder normalisiert. Aber mit dem Impfstoff kam natürlich auch eine neue Form von gesellschaftlichem Stress. Ja. Bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Was hast du bekommen? Hast du Nachwirkungen gehabt? Und dann die Leute, die gesagt haben, Impfen tötet und so weiter. Also über die Querdenkerbewegung wollen wir uns jetzt vielleicht nicht auslassen. Nee. Aber die haben natürlich versucht, die Gesellschaft zu spalten.
Ja, aber das war, und auch das kriege ich nicht mehr auf die Reihe, vielleicht kannst du mir da helfen. Es gab ja diesen Twist, also jetzt nicht Xbox oder PlayStation, sondern damals gab es Impfstoff BioNTech und wie hieß der andere?
BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, das waren die drei großen,
ja. Ja, und dann hat man, mit was bist du denn, BioNTech? Nein, aber hier dieser andere, der ist doch viel cooler und ja, du darfst sie nicht mischen und du darfst nur zweimal BioNTech oder zweimal das andere. Und das war auch eine riesen Diskussion.
Ja.
Und woran ich mich erinnern kann, also ich bin jetzt zweimal geimpft, soweit ich mich erinnern kann, ja, zweimal, nicht dreimal. Und das war mir auch wichtig. Und dann gab es tatsächlich so Deals in den Studios. Also A, hat man immer gefragt, bei welchem Arzt warst du? Und hat dann auch Impfsachen. Ja, in zwei Wochen hat er wieder was. Und meiner hat aber gestern geimpft, vielleicht gehen wir da mal hin.
Ja.
Und ganz absurd war, ich habe in Mülheim in den Studios, habe ich glaube, irgendeine Kabelkuss-Show gemacht. Und dann vor der Pause kam jemand zu mir und meinte, hier in Studio 3, da haben sie gerade eine Massenimpfung gemacht für das Team, aber da sind noch Impfstoffe übrig.
Ja.
Und dann habe ich nur gesagt, welcher denn? Und dann hat er mir irgendeinen genannt. Und er hat dann gesagt, geh doch mal hin, vielleicht haben die noch welche. Und dann sind wir in der Pause, anstatt zu essen, tatsächlich in Studio 3 und haben dann gesagt, habt ihr noch Impfstoff? Ja, ja, haben wir. Was hast du denn vorher? Und ich so, das und das. Ja, ja, das passt. Und dann haben sie noch gesagt, ja, du weißt schon, dass du danach müde wirst und musst danach produzieren. Ich so, ja, wir haben gerade Pause und haben noch ein paar Stunden vor uns. Aber das nehme ich jetzt in Kauf. Und dann habe ich mir dann in der Pause die zweite Impfung geholt.
Mhm.
Und das war schon strange.
Ja.
Das war schon ganz strange. Und dann kam man zurück ins Studio und sagte, ey, ich habe gerade die zweite Impfung.
Ah,
ja. Aus dem Studio 3. Oh, da muss ich auch hin. Und dann sind die anderen auch dahin getigert.
Geil. Ja, ich kann mich erinnern, in Ehrenfeld war das so, weil es gab ja eben Frust über Bürokratie und Priorisierungschaos. Also wer darf jetzt zuerst sich impfen lassen? Also es gab ja die verschiedenen Stufen. Also Alter war ein Thema. Und Berufsstand war ein Thema, also Pflegepersonal, Lehrerinnen, Lehrer und so weiter. Wenn du einen von diesen bestimmten Berufsständen angehörtest, hattest du Priorität bei der Impfung. Und dann, das fand ich ganz schick, hat die Stadt Köln mal gesagt in Ehrenfeld, wir hauen mal ein Impfwochenende raus für euch und haben, ich weiß nicht wie viel, 1000 Impfdosen bereitgestellt. Und jetzt raten mal, wo die Impfung stattgefunden hat.
In der Turnhalle.
Nee, viel geiler, in der Großmoschee. Auf der Venloer Straße. Und okay. Das war der Hammer. Also first come, first serve. Da konnte man sich dann anstellen, 3 Tage lang. Für insgesamt, glaube ich, haben die 8 oder 10 Stunden pro Tag geimpft.
Mhm.
Und ich habe mich dann in die Schlange reingestellt, dachte ein bisschen naiv, ach ja, ich komme da in 10 Minuten wieder raus. Ich habe 4 Stunden angestanden.
Ach du Scheiße.
Du standest also nicht vor der Moschee, sondern man musste die innere Kanalstraße runter bis zur Subelrather Straße, das ist so eine Parallelstraße zur Venloer Straße. Und dann musstest du dich da wirklich, das war eine, ich glaube, 1,5 Kilometer lange Schlange, dich anstellen, bis du dann am Ende in der Großmoschee im Gebetsraum deinen Piekser bekommen hast. Das war so geil. Also erstmal das erste Mal in der Moschee drin zu sein und dass die Gemeinde gesagt hat, ey, wir stellen unseren Gebetsraum zur Verfügung, um hier die Impfaktion abhalten zu können. Das fand ich richtig toll.
Das ist krass.
Ja.
Also ich erkenne nur eine lustige Story, aber das ging nicht um Impfen, sondern um Testen. Also die Testzentren sind ja wie die Pilze aus dem Boden geschossen, da gab es auch schwarze Schafe, aber die meisten waren ja doch seriös. Und das war ja einfach nötig, weil du ja sonst in gewisse Institutionen nicht reinkamst, ne? Restaurants, Kneipen, bla bla.
Krankenhäuser, Pflegeheime.
Genau, musstest du dieses Testzertifikat vorlegen, meistens auch online.
Mhm.
Und eine lustige Sache ist, auf der Merowinger Straße gibt es einen Puff.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, und der hatte ein Testzentrum, was natürlich A, viele nicht wussten und dann einfach im Puff wollten und auf einmal im Testzentrum standen und umgekehrt Leute, die ins Testzentrum gingen und dann einfach in einem Puff standen. Und dann kamen da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sagten, Sie wollen sich testen lassen? Ja, das sehr gerne. Wollen Sie vorhin Champagner oder Prosecco haben und Piccolöchen? Das fand ich schon sehr lustig, testen im Puff. Also krass.
Ja, klar, die mussten ja auch irgendwie gucken, wo sie bleiben, ne? Die Ladies, die da arbeiten. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, weil ich habe ja kein Smartphone, wie ihr alle wisst. Das heißt, ich habe mir dann immer meine Tickets für das Testen und dann das Ergebnis von dem Test auf mein Handy fotografiert und hatte dann eine ganze Weile, ich weiß nicht, wie oft ich in der Teststation war, weil ein Freund im Krankenhaus, schwer erkrankt im Krankenhaus war, ich musste den oft besuchen und hatte dementsprechend auch oft die Benötigung, mich testen zu lassen oder wenn ich irgendwo in den Laden reingehen wollte, ohne Test ging es nicht. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwann so 50 oder 60 QR-Codes auf meinem Handy dann drauf, das ich dann immer zeigen musste. Ja, aber es hat funktioniert. Es gab auch immer, ich glaube in jeder Stadt, online einsehbar die aktuellen Zahlen. Also pro Stadtteil, wie viel neue Infizierte gibt es und insgesamt wie viel Infizierte. Das wurde dann immer so nach Farben eingeteilt, so die Karte von Köln, topografisch nach Fehlen. Und die haben sich immer unterschiedlich eingefärbt, je nachdem, wie viele Leute da gerade sich neu infiziert hatten. Und dann konnte man immer sehen, ja, Ehrenfeld, das sind coole Leute, Solidarität, die Inzidenzen sind gering. Aber dann gehst du mal auf die Schälsig rüber oder nach Kalk oder Gorweiler, oh, da schlägt es wieder aus, die Nadel, da sind wieder 20.000 Neuinfizierte und so weiter. Kann ich mich echt erinnern, dass ich da jeden Tag irgendwie auf die Stats geschaut habe, bestimmt 3 oder 4 Mal.
Ja. Das habe ich nie gemacht, ich habe es immer nur durch die Tagesschau oder so erfahren, wo es hochging oder wo nicht. Weil auch wie jeder weiß, dass du kein Smartphone hast, weiß jeder, dass ich mich nicht über das Internet informiere, sondern tatsächlich über seriöse, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ich sage über seriöse tatsächlich Medien mit echten Redaktionen, also keine Schwurbler, die vor ihrem Handy sitzen und im Wohnzimmer ein Video mit gefakten News oder ausgedachten News in die Welt spreaden.
Klar, und das war halt eben auch noch ein ganz großes Thema, ne, was du gerade sagst, das Schwurbeln, ob du da jetzt einen Attila Hildmann hattest oder ob du da einen Bodo Schiffmann hattest oder ob du da die Leute vom Widerstand 2020 hattest, ne? Quasi eine Postkastenfirma der AfD, die sich das genutzt haben, um zu sagen, hey, wir sorgen mal dafür, dass Leute mit Fackeln vorm Reichstag stehen und sich gegen die Regierung auflehnen. Also es ging dann nicht mehr so wirklich um die Frage Virusgefahr, sondern um sogenannte Freiheit und Kontrolle von denen da oben und das Vertrauen in die Institutionen, in die Politik, in die Medien sind Implikationen, die wir heute immer noch spüren. Ja. Das ist nicht besser geworden. Das hat da seinen Anfang genommen.
Und es gab natürlich auch Veranstaltungen, wo die Leute aus Protest natürlich, ich sage jetzt mal überspitzt, Kuscheltanz gemacht haben. Also nah an nah tatsächlich gefeiert haben und dann fuck you Corona und wir lassen uns das Leben nicht verderben. Ne?
Ja. In meinem Freundeskreis, also die haben Schrebergärten, also ein paar Freundinnen. Und zwar sind die nebeneinander, ohne Zaun, Abtrennung. Und da gab es dann die Empfehlung, dass man sich im Schrebergarten eingeschränkt treffen durfte. Also 2 Leute pro Garten maximal. Und wir hatten dann immer so Timeslots ausgemacht, dass man sagte, also wir waren so eine Gruppe von 10, 20 Leuten. Und wenn das Wetter schön war, haben wir gesagt, so Person X und Y, ihr seid jetzt in der Parzelle 1 für 1-2 Stunden und könnt euch dann mit den Leuten Parzelle 2 und Parzelle 3 über ein paar Meter weit unterhalten und dann müsst ihr nach 1-2 Stunden gehen, weil dann kommen die Nächsten, die in den nächsten Slot rein wollen. Und das fand ich total cool, dass wir das gemacht haben, das ist alles, dass wir das durchgezogen haben und dass es eben die Möglichkeit vielleicht gegeben hätte zu sagen, ey, wir scheißen uns eins drauf, wie du gerade gesagt hast, von diesen Kuschel- und Trotzpartys, wir treffen uns jetzt trotzdem zu Weihnachten oder Geburtstag oder Silvester und machen da unsere Party und egal, ob der als Ordnungsamt kommt oder nicht, ist uns egal, wir lassen uns die Freiheit nicht nehmen. Es gibt Leute, die es gemacht haben, wir haben das nicht gemacht. Das fand ich eigentlich ganz schick.
Ja, dass man trotzdem das Leben weiterlebt, aber trotzdem die Regeln einhält. Aber wie krass ist das denn, wenn du das erzählst, dass ich da sowas komplett verdrängt habe, diese ganzen Sachen, man darf sich nur zu zweit oder dritt da und da treffen und dann gab es ja auch an Weihnachten, wie du genau gesagt hast, durfte man ja nur Familienmitglieder treffen, die eng verwandt waren und die nicht so eng verwandt waren, durfte man nicht treffen. Das gab es doch alles, ne? Das habe ich alles verdrängt.
Ja, ich habe auch vieles verdrängt, aber das eben zum Beispiel nicht. Mein Vater ist gestorben in der Corona-Zeit und Das war dann kurz vor Weihnachten, als die Beerdigung war. Und mein Vater war in einem Ort, wo er gelebt hat, sehr beliebt. Und garantiert wäre zu seiner Beerdigung unter anderen Umständen, wären da, weiß nicht, Dutzende von Menschen da gewesen, um ihn auf den letzten Weg zu begleiten. Und das war da aber nicht möglich, sondern man durfte maximal 15 Leute da haben. Und diese 15 Leute mussten dann auch direkt unmittelbar nach der Beerdigung auch wieder nach Hause. Es gab also nicht den klassischen, die Möglichkeit des Leichenschmauses, die Tradition, dass man sich dann noch zusammenfindet und bei Essen und Trinken einfach den Menschen nochmal gedenkt, der da gestorben ist und begraben wurde. Das gab es alles nicht, die mussten alle wieder nach Hause fahren und auch an den Feiertagen, Weihnachten kurz danach, war da auch Curfew, das heißt ab, ich glaube, 21 Uhr musste es dann wieder gehen und wieder auf dein Gehöft sein und musstest auch von der Straße runter sein. Es sei denn, du hast halt eben einen Hund gehabt oder so, ja.
Auf einmal hatten alle auf der Beerdigung einen Hund, einen jungen Welpen auf dem Arm und durften dann irgendwie dabei sein. Aber ja, krass, dass es erst 5 Jahre her ist und wir das völlig aus unserem, also ich zumindest, fast völlig aus dem Gedächtnis rausgetilgt haben. Eine Art der Verdrängung, die vielleicht auch gut tut, aber ein gewisser Teil sollte auch in uns drin bleiben, weil A, kann es wieder passieren und B, ist es ja mit Grippe, Epidemien und genau das Gleiche. Deshalb fand ich es auch wichtig, dass wir diesen Podcast machen, um das nochmal zu, ja, rückblickend zu erzählen, dass manche Leute auch sagen, ja stimmt, wir haben ja den Geburtstag nur mit 7 Mann gefeiert, aber warum und wie haben wir das überhaupt gemacht und durfte man aus einem Glas trinken oder nicht?
Da hat eine Düsseldorfer Universität eine psychologische Langzeitstudie mal angestrebt, an der habe ich teilgenommen. Es ging nämlich genau um die Frage, wie gut kannst du dir in Krisensituationen etwas merken? Also deine Fähigkeit, chronologisch Ereignisse einzuordnen, ist bei vielen Menschen nachweislich, nämlich in der Pandemie, auch hat sich zurückgebildet, weil der Mensch offensichtlich in Krisensituationen oder traumatisierende oder belastende Momente nicht mehr abspeichert, vielleicht um sich selber zu schützen. Aber wie du gerade gesagt hast, die Narben, die da hinterlassen wurden, Vertrauen in Medien und Politik, Schulen, die weiter unter Digitalisierungsdefiziten gelitten haben, Pflegekräfte, die in Scharen den Beruf den Rücken zugekehrt haben und gleichzeitig eine neue Form von Pragmatismus, du hast es ja angesprochen, die Leute arrangieren sich, Homeoffice wurde für viele Leute zur Normalität und hybrides Arbeiten hat sich ganz gut etabliert. Interessanterweise hat aber Deutschland im Gegensatz zu Frankreich beispielsweise diese Art von Aufarbeitung noch nicht wirklich gestartet. In Frankreich gibt es in Italien auch eine öffentliche Aufarbeitung, wo durch die Bank weg auch gerade vor allen Dingen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, diese Erlebnisse nochmal aufzuarbeiten, was ich cool finde.
Ja, wenn man drüber spricht, das ist richtig.
Ja. Ja, und was bleibt? Was meinst du?
Ich habe den Eindruck, Das hatten wir in der früheren Folge ja schon über Online-Dating, dass sich die Gesellschaft durch die Pandemie ein bisschen voneinander entfernt hat und diese Handyglotzerei noch schlimmer geworden ist, weil sich die jüngere Generation einfach auch damit arrangiert hat und das Zwischenmenschliche während der, also so viele kreative Sachen es hervorgebracht hat mit Online-Konzerten, blub, blub, bla, bla, finde ich, hat es sich zurückgebildet, dass man sich im Real Life, wie man so schön sagt, trifft. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das finde ich ein eindeutig negatives Ding der Corona-Pandemie, dass die Menschen nicht mehr so aufeinander zugehen, wie sie es früher getan haben. Das finde ich sehr schade.
Mhm. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, oder für mich selber auch vielleicht gerade so in den ersten Momenten des Lockdowns, wo viele Leute gesagt haben, ach, das ist aber auch entspannt. Also zum Beispiel, wenn Leute mit Kindern die Möglichkeit haben, zu Hause mit den Kindern mehr Zeit zu verbringen, dass viele Menschen vielleicht ihr Leben jetzt neu ausgerichtet haben und gesagt haben, sie fokussieren sich weniger auf Karriere und mehr auf die Sinnsuche vielleicht in ihrem Leben.
Aber ich finde es trotzdem, also zu diesem Homeoffice habe ich auch eine gespaltene Meinung und ich mache ja auch für manche Projekte, machen wir auch Teams-Meetings. Mhm. Da kann ich natürlich auch, ich kann ja auch die Kamera ausstellen, da kann ich natürlich auch unrasiert teilnehmen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man im Konferenzraum sitzt und dann noch kurz über den letzten Urlaub untereinander spricht, sondern einfach nur Teams-Meeting, Band, 13:30, so, dann treffen sich 8 Leute, reden über das Projekt, über das Drehbuch, bla bla. Das ist nicht das Gleiche. Nee, also da mag ich persönliche Meetings lieber, auch wenn man sich dazu aus dem Haus bewegen muss und dann in eine Firma fahren muss oder an einen Ort deiner Wahl und sich da besprechen muss.
Stellen wir uns vor, dass so eine Pandemie nochmal passiert. Was glaubst du, wäre dann anders oder gleich? Hätten wir, wenn wir besser vorbereitet, könnten wir das nochmal so durchziehen und schlucken? Oder wie ist deine Einschätzung?
Ich weiß nicht. Also ich rede ja ungern über Politik, weil ich A, nicht überall die Ahnung von habe und nicht irgendwelche Sachen verbreiten möchte, die mir durch den Kopf gehen.
Und gesellschaftlich jetzt?
Gesellschaftlich. Ich glaube, also politisch, glaube ich, sind wir besser vorbereitet, weil man die Erfahrung gemacht hat. Also man wird manche Fehler nicht mehr machen, zum Beispiel das mit den Restaurants. Also man wird manche Fehler nicht mehr machen. Gesellschaftlich glaube ich, dass sich nicht viel ändert. Es wird, falls es nochmal kommt, Gott bewahre uns davor, trotzdem noch immer die Leute geben, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, das ist alles von oben vorgegeben und da weigere ich mich. Es gibt die Leute, sagen, die vernünftig sind und sagen, klar, es ist eine Krankheit, natürlich lasse ich mich wie bei Grippe oder Röteln oder Masern impfen. Es gibt die Leute, die Masken verweigern werden, es gibt die Leute, die trotzdem weiter rumknutschen. Es wird, glaube ich, genauso nochmal kommen, weil die Leute wie ich es verdrängt haben und sagen, oh, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann, wenn sie voll drin stecken, sagen, ach scheiße, so war es ja mal und so ist es jetzt schon wieder. Es wird, glaube ich, abgesehen von der Politik, in der Gesellschaft, glaube ich, nochmal genauso kommen.
Aber wenn es passiert, ist so eine Erinnerungskultur auch echt wichtig und dass man sieht, dass auch so eine Krise eine Chance in sich trägt, dass wir gesellschaftlich etwas neu denken können und da vielleicht aus so einer Krise stärker rauskommen, als wir reingekommen sind.
Ja, ja. Also wie gesagt, der Sinn dieser Folge war tatsächlich nochmal Erinnerungen wach zu rütteln und zu sagen, hey, stimmt, das habe ich ganz vergessen und was hieß nochmal 3G und so, stimmt, so habe ich die Pandemie erlebt. Ich hoffe, das haben wir so ein bisschen rübergebracht. Ich fand's mega interessant mit dir, Holger. Ich habe auch wieder Sachen gehört von dir, die ich vorher nicht wusste. Und ja, ich hoffe, so geht's euch auch. Ja, und damit haben wir heute einen schönen Nachmittag zusammen verbracht. Und natürlich haben wir auch Fans da draußen. Und ich gebe diesmal den ersten Gruß, den wir jemals gemacht haben in unserem Podcast, an die Mädels aus Niederwetz. Das ist eine Gruppe, die ich zufällig im Quizroom zu Gast hatte, die mega Spaß hatten und die sich auch für unseren Podcast interessiert haben und gesagt haben, es wäre total toll, wenn wir sie grüßen. Und wir sollen auch sagen, sie haben eine Zeltkirmes im September und da sollen alle hinkommen. Die Mädels aus Niederwetz, wie sagt man so schön heute, Grüße gehen raus.
Sehr geil, sehr geil. Wir haben auch einen sehr geilen Aufkleber, den können wir euch leider nicht zeigen, aber der sieht super aus.
Ja, der Spitze, den kleben wir uns ab jetzt aufs Mikrofon. Damit wären wir auch wieder beim Thema Kommentare. Wenn ihr Lust habt, bitte lasst doch einen Kommentar drauf auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Das würde uns freuen. Negativ oder positiv, Hauptsache ihr schreibt was. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Daumen und Likes und natürlich Abos. Und damit sagen wir, Holger,
auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Hört wieder rein.
Baba.
Backstage Burner. Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.